Oldtimer in den verschiedensten Farben, die durch die Straßen cruisen. Sonnengegerbte Menschen mit dicken Zigarren im Mund und traumhafte Strände mit türkisblauem Wasser. All das durfte ich vor ein paar Wochen auf meinem letzten Turn genießen. Auf Kuba. Herzlich willkommen zum Podcast von Charterbar Yachting. Mein Name ist Ümit Uzun. Ich bin Geschäftsführer der gleichnamigen Yachtcharteragentur und selbst leidenschaftlicher Segler. Charterbar Yachting ist seit Beginn an offizieller Partner der Nautic Alliance, einem Zusammenschluss kompetenter und sicherer Charterfirmen, Yachthändlern und Servicefirmen. Unser Yachtcharterangebot erstreckt sich über den gesamten Globus und beruht auf ausgewählte Partnerschaften mit den hiesigen Charterfirmen. Für den Mitbegründer der Nautic Alliance, der Firma Pitter Yacht Charter, ist Charterbar Yachting seit Sommer 2017 sogar die exklusive Agentur, wenn es um Charteranfragen weltweit geht. Kuba liegt in der Karibik. Genau genommen grenzt der Inselstaat, dessen Hauptstadt Havanna übrigens zugleich die größte Metropole der Karibik ist, im Nordosten an den Atlantischen Ozean, im Nordwesten an den Golf von Mexiko und im Süden an das Karibische Meer. Also, wenn man weiß, wo Miami liegt, dann geht man einfach knapp 280 Kilometer südlich und man ist auf Kuba. Von Key West aus sind es sogar nur 150 Kilometer, beziehungsweise ca. 80 Seemeilen. Neben der Hauptinsel besteht der zu den großen Antillen gehörende Archipel übrigens noch aus rund 4.195 kleinen und kleinsten Inseln. Insgesamt sprechen wir hier von einer Gesamtfläche von fast 110.000 Quadratkilometern. In Havanna leben laut Wikipedia aktuell ca. 2 Millionen Menschen. Nach Kuba kommt man natürlich am besten mit dem Flugzeug per Direktflug. Die Flugzeit von Frankfurt nach Havanna beträgt rund 11 Stunden. Wir sind nonstop mit der Condor geflogen. Das war wunderbar. Man kann Havanna auch sehr gut über Zürich mit der Edelweiss Air oder über Paris mit der Air France erreichen. Zumindest ist das aktuell der Fall. Wenn man landet, kann man seine Uhr gleich um 6 Stunden zurückstellen. Wenn es dort also zum Beispiel 12 Uhr Mittag ist, haben wir hier in Mitteleuropa bereits 6 Uhr Abend. Man benötigt einen noch mindestens 6 Monate gültigen Reisepass und eine sogenannte Touristenkarte. Diese ersetzt quasi das Visum und kann beim Check-in bereits hier in Deutschland am Flughafen für aktuell rund 25 Euro gekauft werden. Dieses Dokument bitte unbedingt aufheben, denn beim Rückflug muss die Karte wieder vorgelegt werden. Der Wechselkurs des Peso Convertible, kurz CUC, wird von der kubanischen Nationalbank festgelegt und liegt sehr genau bei der des US-Dollars. Ich rate dringend dazu, ausschließlich mit Bargeld anzureisen und vor Ort das Geld zu tauschen. Man kann das zum Beispiel in Banken oder Hotels machen. Wer hier mit der Karte Geld abheben möchte, kann das zwar versuchen, im Zweifel ist der Automat aber leer. Es funktioniert vielleicht auch nicht. Oder aber man muss in der Bank lange warten, bis man endlich zu seinem Geld kommt. Und wer sich hier Gedanken über Kriminalität macht, dem kann ich die beruhigende Info darüber geben, dass Kuba tatsächlich eines der sichersten Flecken ist. Ich wusste das vorher auch nicht, aber hier gibt es so gut wie gar keine Diebstähle, Überfälle oder dergleichen. Wer davon ausgeht, dass in Kuba alles günstig und billig ist, der irrt sich übrigens. Außer bei Obst und Gemüse vom Bauernmarkt orientieren sich die Preise meist an europäischem Niveau und bei Importgütern kommt dann meistens auch noch eine Steuer hinzu. Hotelübernachtungen bleiben mit ca. 60 Euro pro Nacht im Rahmen, wobei die oft besseren Pensionen, sogenannte Casas Particulares, sogar nur zwischen 20 und 35 Euro kosten. Ein Menü im Restaurant liegt zwischen 8 und 12 Euro. Ein Bier oder ein Softdrink kosten 1 bis 2 Euro. Cocktails, vor allem natürlich der Mojito und Cuba Libre, kosten zwischen 2 und bis zu 5 Euro. Okay, wenn man also in Havanna gelandet ist, geht's für ca. 3 Stunden mit dem Transfer Richtung Cienfuegos, wo auch die Basen der Vercharterer sind. Für einen Mietbus, der bis zu 8 Personen samt Gepäck mitnehmen kann, zahlt man aktuell ca. 270 Euro für die einfache Fahrt. Das ist absolut fair. Der Transfer hält direkt in der Marina in Cienfuegos. Wir waren übrigens mit einem Schiff der Firma Plattensailing Cuba unterwegs, einem unserer Partner vor Ort. Außerdem haben hier noch die Firmen Dreamyacht Charter und Alboran ihre Flotten, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Plattensailing war nicht nur der erste Vercharterer überhaupt auf Kuba, der langjährige Base-Manager Omar spricht auch perfekt Deutsch und ist, wahrscheinlich aufgrund seiner langjährigen Beschäftigung, auch irgendwie der heimliche Chef der Marina. Ich habe übrigens ein wirklich interessantes Interview mit Omar geführt. Bei dem Gespräch mit ihm ging es mir vor allem auch um ein, naja, für uns Yachtcharterurlauber ganz brisantes Thema. Qualität der Yachten. Wer sich dieses Interview mal anschauen möchte, kann das gerne bei uns auf dem YouTube-Kanal machen. Wie ja bekannt ist, leidet Kuba noch immer unter den wirtschaftlichen Sanktionen, die sich natürlich auch im Chartergeschäft bemerkbar machen. Komplizierte und langwierige Einfuhrbestimmungen erschweren es den Vercharterern, Ersatzteile und Zubehör für die Yachten zu bekommen. Das war tatsächlich der Hauptgrund dafür, dass man den Qualitätsstandard der Yachten auf Kuba nicht mit dem in der restlichen Karibik oder gar in Europa vergleichen konnte. Aber wie Sie gemerkt haben, spreche ich hier in der Vergangenheitsform. Vor allem in den letzten 2 Jahren wurden die Feedbacks der Kunden bezüglich der Qualität der Schiffe immer besser. Was war passiert? Offen gesagt war es auch vor allem diese Frage, die mich schlussendlich dazu bewegt hatte, mir ein eigenes Bild vom Zustand der Schiffe und der Qualität zu machen. Aus diesem Grund habe ich auch bewusst ein über 10 Jahre altes Schiff gechartert, obwohl Plattensailing zum Beispiel auch eine brandneue Lagoon 450 im Angebot hat. An unserem Schiff hat tatsächlich alles funktioniert. Okay, wenn ich ein Kniefiesler wäre, hätte ich jetzt gesagt, dass eine Steckdose nicht funktioniert hat und die Ankerkette manchmal etwas durchgerutscht ist. Der Grund für den Qualitätswandel liegt darin, dass die Einfuhrbedingungen gelockert wurden und der Vercharterer die Ersatzteile nun in Deutschland bestellt und dann in großen Paketen per Seefracht nach Kuba importieren lässt. Das dauert natürlich immer seine Zeit, sodass man nicht heute etwas bestellen kann, was dann in einer Woche an der Basis ist. Man kann nämlich aufgrund des Embargos immer noch nicht aus den USA importieren. Alles kommt daher aus Europa. Es ist wirklich so, dass es hier nicht mal Seile, Bootsteile, Pumpen oder gar Segel gibt. Das liegt auch vor allem daran, dass es hier keinerlei private Schifffahrt gibt. Plattensailing hat sich auf diesem Weg ein stattliches Ersatzteillager aufgebaut. Wir hatten auf unserem Schiff sogar Dinge wie einen zweiten Propeller und sogar eine Lichtmaschine und einen Anlasser als Ersatz dabei. Das alles, damit man auf dem Turn im Falle eines Schadens so wenig Zeit wie möglich verliert. Plattensailing hat selbst auf Cayo Lago enge Kontakte zu Technikern, die im Falle eines Schadens in kürzester Zeit in dieser Region zur Stelle wären. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig und hat mir sehr gut gefallen. Es spart im Schadenfall richtig Zeit. Mehr Infos darüber kann man übrigens auch unserem Interview mit Omar entnehmen. Nebenbei bemerkt, ein echt cooler Typ, der einen verdammt guten Job macht. Aber zurück zu Kuba. Letztens hat mich jemand gefragt, ob ich denn Kubanisch kann. Das ist natürlich Quatsch. Die Sprache in Kuba ist Spanisch. Ein paar Brocken Spanisch sind hier definitiv hilfreich. Es ist nämlich tatsächlich so, dass man mit Englisch alleine an vielen Ecken nicht so weit kommt. Aber wer sich so wie ich zur Not auch mit Händen und Füßen verständigen kann, kommt hier auch an sein Ziel. Vielleicht noch ein paar Worte zur ärztlichen Versorgung vor Ort. Ich bin oft gefragt worden, wie es denn vor Ort mit Ärzten und Krankenhäusern etc. aussieht. Also hier kann ich nur sagen, die Gesundheitsversorgung auf Kuba ist wirklich gut. Bitte aber auch daran denken, einen Nachweis der Auslandskrankenversicherung, am besten sogar auf Spanisch, mit ins Gepäck zu packen. Das Land ist nebenbei bemerkt malariafrei und Schutzimpfungen sind auch keine gefordert. Ich würde aber vor Ort vorsichtshalber zum Beispiel dennoch kein Leitungswasser trinken und ungekochte sowie ungeschälte Nahrungsmittel meiden. Man muss es ja nicht darauf ankommen lassen. Ansonsten vielleicht noch persönliche und ein paar allgemeine Medikamente mit einpacken und vor allem die Sonnencreme und den Insektenschutz nicht vergessen. Apropos packen. Man sollte wirklich bewusst packen. Das sage ich deshalb, weil man auf Kuba nicht einfach so einkaufen gehen kann, wie man es hier gewohnt ist. Denn wie bereits bemerkt, ist Kuba ein sozialistischer Staat und dazu kommt noch, dass das Land immer noch unter den wirtschaftlichen Sanktionen leidet, was den Import verschiedenster Waren unmöglich macht. Es gibt hier nicht einfach Geschäfte an der Straße, in denen man wie bei uns alles Mögliche einkaufen kann. Keine Discounter, keine Franchise-Ketten, Fastfood-Restaurants und schon gar nicht so etwas wie Elektronikläden oder dergleichen. Mir persönlich ist dadurch erst richtig bewusst geworden, in was für einer Konsumgesellschaft wir hier leben. Das ist auch völlig ohne Wertung. Es ist einfach Fakt. Unser Taxifahrer hat es auf den Punkt gebracht. Er meinte, dass sie hier eigentlich nichts hätten, aber alles daraus machen würden. Hier wird nichts weggeworfen und selbst ein T-Shirt wird nicht entsorgt, nur weil es nicht mehr in ist oder, ja, schon länger nicht mehr getragen wurde. Das ist auch der Grund für die vielen Oldtimer. Die werden einfach immer wieder instand gesetzt. Das Auto kommt nicht auf den Schrottplatz. Die Fahrzeuge sind bei genauerem Hinsehen aus verschiedensten Autoteilen zusammengebaut. Der Motor, die Sitze und auch alles andere werden je nach Bedarf ersetzt und angepasst. Die Kubaner sind definitiv die findungsreichsten Bastler, die ich je gesehen habe. Was ich dadurch vor allem für mich mitnehmen konnte, war das Gefühl von echter Wertschätzung. Wertschätzung gegenüber den Dingen, die wir hier so selbstverständlich besitzen und leider eben oft nicht zu schätzen wissen. Die Tatsache, nicht einfach so einkaufen gehen zu können, macht sich auch schon beim Thema Verproviantierung bemerkbar. Wenn es in der Marina in Cienfuegos nicht einen Laden geben würde, in dem man die wichtigsten Dinge bekommt, wäre man eigentlich aufgeschmissen. Wir haben dort Wasser, Reis, Nudeln, Konserven, Kaffee, Eier sowie Marmelade und etwas Käse gekauft. Bier und natürlich Rum, den es hier übrigens quasi ja, überall zu kaufen gibt, haben wir natürlich auch eingepackt. Seit 2017 gibt es glücklicherweise auch einen Gemüse- und Früchtehändler in der Marina. Für alle weiteren Sachen wie Brot, Fisch und ja und so weiter muss man in die Stadt Cienfuegos fahren. Nehmen Sie sich einen Taxifahrer oder lassen Sie sich mit einem der Fahrradtaxis in die Stadt kutschieren. Die Einheimischen wissen, welcher fliegende Händler was genau verkauft. Das ist ein wirklich besonderes Einkaufserlebnis und nebenbei sieht man gleich etwas von dem wunderschönen Cienfuegos. Kuba gilt ja allgemein schon als sehr sauber, aber Cienfuegos gilt sogar als die sauberste Stadt des Landes und ich persönlich hatte irgendwie das Gefühl, eine Zeitreise gemacht zu haben. Die Gebäude, die Menschen und die Autos, man fühlt sich wirklich wie in der Vergangenheit. Und spätestens, wenn man sich in eine der Bars gesetzt hat und einen leckeren Mojito oder Cuba Libre genießt, ist der Traum perfekt. Nur, dass es eben kein Traum ist. Nein, wirklich. Ich kann nur empfehlen, sich Zeit für Cienfuegos zu nehmen. Es wäre viel zu schade, gleich die Segel zu setzen und diese wundervolle Stadt nicht zu erleben. Es ist übrigens auch möglich, einen Tag früher anzureisen und eine oder auch gerne mehrere Nächte eine schöne Unterkunft zu buchen. Wer Interesse daran hat, kann sich gerne bei uns melden. Wir haben da eine gute Adresse. Aber kommen wir wieder zurück zum Schiff. Nachdem der Proviant verstaut ist, der Check-in und die Einweisung gelaufen sind, könnte es theoretisch schon losgehen. Im Gegensatz zu anderen Revieren ist es hier so, dass man die Behörden in der Marina darüber informieren muss, wenn man ausläuft. Einfach kurz ins Marinabüro gehen und Bescheid sagen. Die kommen dann meist auch nochmal kurz aufs Schiff, checken die Reisepässe der Crewmitglieder und das war's auch schon. Absolut unkompliziert. An dieser Stelle will ich auch noch kurz anmerken, dass man sich natürlich auch einen Skipper für den Turn buchen kann. Das sollte man dann allerdings früh genug, am besten schon bei Buchung, anfragen. Die Skipper sind Angestellte der Marina und hier auf Kuba muss jeder Skipper eine 2-jährige Ausbildung durchlaufen, bevor er Touristen durch die Gewässer schippern darf. Außerdem verstehen die Jungs was von Schiffstechnik, Fischfang und können auch noch kochen. Dazu kommt natürlich die Tatsache, dass ein einheimischer Skipper jede Ecke in diesem Revier kennt. Wer hier auf eigene Faust ohne Skipper unterwegs ist, sollte sich bei der Einweisung von Omar wirklich alles detailliert zeigen lassen. Eine gründliche Einweisung ist hier absolut zu empfehlen. Ich würde hier zum Beispiel niemals nach der Dämmerung auf dem Wasser unterwegs sein, weil es viele Riffe gibt und da die Plotter hier alle noch unter Deck sind, rate ich zumindest jedem, der das Revier nicht wirklich gut kennt, ausschließlich bei Tageslicht unterwegs zu sein. Meistens segeln die Charterer von Cienfuegos aus in Richtung Westen nach Cayo Largo, Auch wir haben diese Route gewählt. Es erwarten einen hier traumhafte Strände, eine reiche Unterwasserwelt und neben der schönen Marina in Cayo Largo selbst auch noch unzählige geschützte Ankerbuchten. Den einzigen Wermutstropfen könnte für viele der erste und letzte Schlag zwischen Cienfuegos und den Cayos darstellen. Der ist nämlich über 40 Seemeilen lang. Ich persönlich mag sowas ja. Auf so einem langen Tagestrip fühle ich mich dem Meer verbundener als sonst wo. Anschließend sind die Etappen allerdings umso kürzer. Man hat hier quasi die freie Wahl und kann alle paar Seemeilen den Anker für die Nacht werfen. Wir haben einige interessante Turn-Vorschläge für Sie. Wenn Sie also ein paar detaillierte Tipps benötigen, wie Ihr Turn aussehen könnte, melden Sie sich einfach. Dann schicken wir Ihnen alles zu. Ich habe übrigens mal gelesen, dass Fischen ohne behördliche Genehmigung verboten ist. Ich weiß auch, dass im Umkreis von 5 Seemeilen rund um Cayo Largo darauf geachtet wird, dass das auch wirklich eingehalten wird. Was ich aber auch weiß, ist, dass weiter draußen und im Speziellen auf der eben genannten Überfahrt die Fische wie verrückt auf 5 bis 7 Zentimeter lange Gummiköder beißen. Verrückt? Meist Barracudas, aber auch Red Snapper und andere stattliche Meeresbewohner. Ansonsten gibt es hier segeltechnisch nicht allzu viel zu beachten. Das Klima ist hier vor allem tropisch und wird vom Nordostpassat geprägt, der für den konstanten, aber nicht allzu starken Wind sorgt. Wir hatten tatsächlich jeden Tag die Segel draußen und teilweise konnten wir richtig Gas geben. Wie auch in den anderen karibischen Revieren liegt die Hauptreisezeit auch hier zwischen Dezember und Mai. Natürlich sollte man nicht unbedingt in der Hurricane-Saison aufs Wasser. Diese reicht von Juni bis November mit der größten Häufigkeit im Oktober, gefolgt von September und August. In erster Linie wird geankert, was hier wirklich problemlos funktioniert. Die Lufttemperaturen liegen übrigens ganzjährig zwischen 29 und 34 Grad und das Wasser hat mit gerade mal 3 Grad weniger Badewannentemperatur. Tja, und da sind wir auch schon bei einem der Highlights dieses Revieres. Die Unterwasserwelt. Was man hier mit bloßer Taucherbrille alles zu sehen bekommt, ist wirklich atemberaubend. An den Riffen gibt es zahlreiche Korallen, in denen sich unzählige kleine, bunte Fische tummeln. Man bekommt aber auch stattliche Barracudas und Rochen zu sehen. Und mit etwas Glück schwimmt auch mal eine wunderschöne Wasserschildkröte vorbei. Ebenso faszinierend, aber alles andere als selten, sind die zahlreichen Langusten, die sich zwischen den Riffen und in den Felsritzen verstecken. Obwohl man diese nicht fangen darf, kursieren so einige Geschichten darüber, dass sich Crews fürs Abendessen frische Langusten aus dem Wasser holen oder gar für eine Flasche Rum ein Gegengeschäft mit einem Fischer machen. Aber wie gesagt, die Tiere sind nicht nur eine Delikatesse auf dem Teller, als vielmehr eine Faszination in freier Wildbahn. Wenn wir beim Thema Natur und Tiere sind, dann muss ich vor allem auch die Leguaninsel, so nenne ich sie zumindest, ansprechen. Hier tummeln sich tatsächlich unzählige Echsen am Strand, die sofort aus ihren Löchern gekrochen kommen, sobald man hier anlegt. Erst war ich etwas skeptisch, aber schon nach kurzer Zeit sind mir die Tierchen fast schon ans Herz gewachsen. Vor allem, als ich mit einem Stück Brot aufgetaucht bin. Ich kam mir so vor wie der Rattenfänger von Hameln. Dem sind die Tiere auch alle hinterhergelaufen. Bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Natur. Als Segler haben wir alle schon unzählige Strände und Küstenabschnitte gesehen. Ein Stranderlebnis, welches ich hier auf Kuba erleben durfte, hat sich aber so sehr bei mir in der Gehirnhälfte für paradiesische Erlebnisse eingebrannt, dass ich es wohl nicht mehr vergessen werde. Und zwar sind wir mit den Kufen des Katamarans bis auf den Sand eines einsamen Strandes gefahren. Anschließend bin ich dann einfach vom Bug aus an Land gehüpft. Das war eine ganz spezielle Stelle, bei der das überhaupt möglich war. Ich muss daher an dieser Stelle auch wirklich davor warnen, einfach so auf einen Strand zuzufahren. Denn an 99% der Strandabschnitte würde das Schiff auflaufen, noch bevor der Bug das Ufer berührt. Aber an dieser einen Stelle, mit dem Wind aus der richtigen Richtung, war das Manöver möglich. Wir haben oft einfach vor einem schönen Strandabschnitt geankert und waren stundenlang baden, sind wie Kinder gefühlte 1000 Mal ins Wasser gesprungen, waren schnorcheln und haben uns am Mast hochziehen lassen, um uns das Paradies der Karibik mal aus der Vogelperspektive anzusehen. Neben den wirklich endlos weißen Sandstränden über und traumhaften Korallen unter Wasser gibt es hier noch die Mangrovenwälder, welche aus meiner Sicht einen wirklich gelungenen Kontrast zum Rest des Reviers bilden. Wenn man aus der Marina in Cayo Largo fährt, biegt man quasi um die Ecke und befindet sich in einem Channel, an dem rechts und links die saftig grünen Bäume aus dem Wasser ragen. Tja, und als wenn das nicht schön genug wäre, fliegen dann noch Pelikane am Schiff vorbei, während ein paar Meter weiter die Flamingos im knöcheltiefen Wasser stehen. Mit einem Monohull könnte man hier übrigens gar nicht durchfahren, aber mit einem Cut ist das kein Problem. Die Marina in Cayo Largo, von der ich eben gesprochen habe, ist wirklich wunderschön gelegen. Es gibt am Steg eine wunderschöne Bar mit tollem Ausblick und auch der Möglichkeit, etwas zu essen. Ein Hauptgericht, bestehend aus einem halben Huhn und etwas Pommes, kostet hier umgerechnet 3,20 Euro. Ein Cappuccino bringt es übrigens im Vergleich auf 2,90 Euro. Klar, die Maschine muss importiert werden und die Hühner wachsen hier ja quasi auf der Stange. Die Liegekosten in der Marina betragen für einen 40-Fuß-Cut ca. 25 Euro. Das ist an einheimischen Verhältnissen gemessen übrigens ein halbes Durchschnittsmonatsgehalt. Die Menschen verdienen hier nicht besonders viel und müssen sich daher durch Zweitjobs ihr Einkommen aufbessern. Die 100 Euro, die der Skipper hier pro Tag kostet, fließen an den Staat. Der Skipper erhält sein monatliches Fixgehalt. Überflüssig zu erwähnen, wie sehr sich ein einheimischer Skipper, Taxifahrer oder eine Bedienung über ein Trinkgeld freuen. Was ich auch noch unbedingt bezüglich der Marina in Cayo Largo erwähnen möchte, ist die Tatsache, dass man hier ins Internet kann. Auch das ist nämlich alles andere als selbstverständlich auf Kuba. Man hat zwar inzwischen ein gut ausgebautes Handyempfangsnetz, aber so etwas wie Internet ist hier, sagen wir mal, etwas kompliziert. Erst einmal muss man sich eine Karte kaufen, auf der man einen Freischaltcode freirubbeln kann. Sobald man dann an einem Platz ist, an dem es ein WLAN gibt, kann man sich einwählen und ist online. Die Karte für eine Stunde kostet umgerechnet 1 Euro. Man muss die Zeit nicht an einem Stück online sein. Sobald man sich ausloggt und irgendwann wieder einloggt, läuft die Zeit dementsprechend weiter. Ärgerlich ist nur, dass man die beiden knapp 10-stelligen Zahlenkombinationen immer wieder neu eingeben muss, wenn man sich einwählt. Das besagte WLAN gibt es meist in Hotels, wie zum Beispiel auch in dem Hotel Jaguar nahe der Marina in Cienfuegos, sowie auf manchen öffentlichen Plätzen und eben in der Marina in Cayo Largo. Und bei den hohen Roaminggebühren lohnt es sich wirklich, seine Telefonate übers Internet zu machen. Das funktioniert auch wirklich gut. In Cayo Largo gibt es übrigens auch eine Schildkrötenaufzuchtstation. Diese wird ausschließlich aus Spendengeldern finanziert und man kann sich dort die Tiere in den einzelnen Becken anschauen und sie sogar anfassen. Ich fand es sehr interessant und vor allem beachtenswert, was die Menschen hier für diese wundervollen Tiere tun. An mehreren Tagen die Woche, außer samstags, soviel ich weiß, ist hier übrigens auch Party angesagt. Was Kubaner benötigen, um richtig Spaß zu haben? Nicht viel. Eine kleine Bühne auf der Straße, zwei Boxen und einen DJ. Schon strömen die Menschen herbei und keiner bleibt mehr ruhig. Eines ist mir hier klar geworden, die Kubaner haben die Musik, glaube ich, mit der Muttermilch eingeflößt bekommen. Die Leidenschaft und der Spaß, den die beim Tanzen verspüren, ist ansteckend. Leider springt das Talent dafür nicht auch gleich mit rüber, aber egal. Wir hatten hier unglaublich viel Spaß und sind dann anschließend fertig und zufrieden ins Bett gefallen. Eigentlich wäre ich an dieser Stelle mit meinen Revierinfos am Ende angekommen, wenn wir nicht in Kuba wären. Denn wer hier seinen Turn macht, ohne einen Abstecher in die Hauptstadt Havanna zu machen, der würde wirklich einen großen Fehler begehen. Zu empfehlen wäre ein Tag in Cienfuegos, dann mindestens 10 Tage auf dem Wasser und anschließend unbedingt noch 2 bis 3 Tage Havanna. Man könnte in ein Hotel gehen, aber man kann auch in verschiedenen Mietunterkünften unterkommen, so wie wir es gemacht haben. Ich würde das wieder machen und falls Sie hier eine Adresse benötigen, fragen Sie uns einfach. Ich habe mir lange überlegt, wie ich es anstellen könnte, im Rahmen dieses Berichtes die Stadt Havanna zu beschreiben. Vielleicht liegt das auch daran, dass wir die wohl genialste Möglichkeit genutzt haben, Havanna kennenzulernen. Und zwar haben wir 3 Tage lang geführte E-Bike-Touren durch die Stadt unternommen. Martin und Jens, die Gründer des Unternehmens, stammen aus Deutschland und haben sich mit dieser Idee einen Traum verwirklicht. Mit ihrer Firma Q-Bike fahren sie mit ihren Kunden nämlich nicht nur die ganzen bekannten Highlights der Stadt ab, es sind die teils entlegenen Straßen und Gassen Havannas, wo sich das wahre Leben abspielt und wo sie mit ihren Fahrrädern vorbeifahren. Wir sind auf unseren Touren fast die ganze Stadt abgefahren, haben Einheimische kennengelernt und waren aufgrund der elektrischen Unterstützung der Bikes am Ende des Tages nur bedingt müde. Havanna ist mit seinen farbigen, teils maroden Gebäuden, den Oldtimern und den fröhlichen Menschen wirklich ein Highlight und gehört unbedingt in einen Kuba-Trip mit eingebaut. Genauso wie die endlosen Strände der Cayos, das türkisblaue Wasser an den Korallenriffen und die wunderschöne Unterwasserwelt haben mich vor allem auch die Menschen und das Land selbst fasziniert. Wenn Sie noch mehr über dieses Revier erfahren möchten oder eine Anfrage für eine Yacht haben, rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie uns eine Mail. Wir haben übrigens auch unzählige Bilder und Kurzvideos von unserem Trip auf Kuba produziert, die Sie auf unseren anderen sozialen Kanälen wie YouTube, Facebook und Instagram finden können. Unter anderem finden Sie dort auch unser Videotagebuch, einen Film pro Tag, den wir vor Ort produziert haben. In diesem Sinne, bis bald. Ihr Ümit Uzun. Charterbar Yachting. Einfach mehr.